Ja, liebe Gemeinde, heute mal etwas außergewöhnlich. Ich predige im Sitzen. Das hat folgende Bewandtnis. Mein Knie lässt ein längeres Stehen nur unter Schmerzen zu. Und ich habe im Mitte August eine OP. Und von da bin ich dankbar, dass ich heute Morgen eine Sitzgelegenheit habe und damit dann auch den Dienst vollziehen kann. Ja, mein Thema heute Morgen heißt gelebte Einheit. Es ist so eine Sache mit der Einheit. Ne? Manche politischen Parteien wünschen sich, die hätten die. Und auch das Gipfeltreffen in Helsinki war dann eben keine gelebte, sondern eine gespielte Einheit. Und man hat so ein flaues Gefühl dabei und denkt, naja, Einheit ist das ja wirklich im Grunde nicht. Und wenn wir an unsere Gemeinden denken, wie sieht's denn da mit unserer Einheit aus? So viel Konfessionen, die wir haben. Ja, selbst bei den Theologen fängt das ja schon an. Drei Theologen, vier Meinungen. Das ist aber nicht der einzige Grund. Manchmal sind es auch diese Formen, belanglose Dinge, die uns manchmal auch unterschiedliche Dinge betrachten lassen. Die ganzen Formen, wie wir sitzen, wie wir Gottesdienst gestalten, wie wir Gemeinde leben, wie wir uns verhalten, wie wir unseren Kirchenraum schmücken, die Sitzordnung, selbst bis hin zu den Gesangbüchern, wenn man keinen Beamer haben oder sonst was, ne, spielt alles eine Rolle. Und da kann man auch drüber unterschiedlicher Meinung sein. Mein Vater Anton Schulte hat mal gesagt, es kommt nicht auf die Formen an. Die ändern sich ständig. Wenn wir die Jahrhunderte des Christentums zurückschauen, dann können wir eins nur feststellen, es hat sich ständig verändert. Und ich habe so manchmal sogar den Eindruck, es wird immer schneller in der Veränderung. Aber er sagt, das Wichtigste ist, nicht die Formen zu behalten, die ändern sich, aber den Inhalt. Und das ist auch ein Stück mein Ziel heute Morgen mit uns, dass wir uns mal darauf besinnen, worauf kommt es denn wirklich an? Was begründet denn unsere Einheit, trotz unserer Vielfalt? Ja, wir alle haben unsere Lieblingsfarbe. Meine Frau mag nicht so sehr blau, ich sehr. Ja, andere mögen mehr so ein Rosa, ne, oder ein Pink. Ne, oder meine Tochter wollte mal ein gelbes Auto haben. Was im Motor drin war, das war nicht so wichtig, aber Hauptsache gelb. Ja, da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Es ist wieder mal Sonntagmorgen. Wir sind hier zusammen, um gemeinsam zu singen, zu beten und auf Gott zu hören. Wieder neu auftanken, Gemeinschaft miteinander haben, Gemeinschaft erleben in einem Gottesdienst. Die Gründe, die euch hierher gebracht haben, mögen dagegen ganz unterschiedlich sein. Ich glaube, dass jeder ganz andere Beweggründe hat, und damit auch ganz andere Erwartungen. Erwartungen an einem Gottesdienst oder an eine Gemeinde. Und je nachdem, wie unser Alltag gerade aussieht, welche Bedürfnisse wir haben und ein Stück weit, welches Bild wir von der Gemeinde haben. Wie muss denn eigentlich Gemeinde sein? Oder eher sollte Gemeinde sein? Es gab wahrscheinlich noch nie eine Zeit in Deutschland, in der es so viele unterschiedliche Kirchen, Gemeinden und Denominationen gab. Jede mit einem bestimmten Profil und gleichzeitig spielen die unterschiedlichen Konfessionen immer weniger eine Rolle. Wenn jemand in eine neue Stadt zieht, dann überlegt er sich auch, wohin gehe ich denn da in die Gemeinde? Und das wird oft nach ganz anderen Kriterien entschieden und die eigene Konfession spielt nur eine Nebenrolle. Die Entscheidung wird weniger aus einer Überzeugung getroffen, sondern aus dem Gefühl und aus den religiösen Bedürfnissen. Etwas plakativ gesagt, ich gehe in die Gemeinde, die mir gerade entspricht. Meiner Theologie, meiner Spiritualität, meinem Bild von Gemeinde, oder auch, wo Menschen wie ich sind, wo ich hineinpasse. wo ich aufgenommen werde, wo ich anerkannt werde. Ich möchte es nicht schwarz malen und dennoch auf eine gesellschaftliche Veränderung hinweisen. Und das ist ziemlich fortgeschritten. Wir leben in einer bedürfnisorientierten Konsumgesellschaft. Und das macht auch nicht Halt vor unseren Erwartungen an eine Gemeinde, an die Spiritualität. Damit verbunden auch eine andere Haltung gegenüber Gemeinden. Und ich empfinde es als einen gewissen Druck, dem die Gemeinden ausgesetzt sind, möglichst viele der Bedürfnisse auch zu bedienen. Und das kann einen ganz schön schon zerreißen, weil die Menschen alle so unterschiedlich sind. Und es stellt sich die Frage, was macht denn eigentlich eine christliche Gemeinschaft aus, eine Einheit? Und der Apostel Paulus hat eine ziemlich genaue Vorstellung, wie eine christliche Gemeinde zusammenleben soll. Und immer wieder schreibt er in den unterschiedlichen Gemeinden, worin sie schon gut sind, an welchen Stellen noch Entwicklungspotenzial ist. Paulus hatte selbst in seinen Briefen eine seelsorgerliche Art. Er hat erstmal Gemeinden gelobt, um ihnen dann nachher zu sagen, wo das Entwicklungspotenzial noch vorhanden ist. Und dabei geht es weniger darum, die beste Gemeinde zu werden. Sie sollen mehr zu einer Gemeinde werden, die Christus entspricht, die sich an ihm orientiert und das lebt. Und so schrieb Paulus eines Tages aus dem Gefängnis an die Gemeinde zu Philippi. Und ich lese uns die ersten 4 Verse des 2. Kapitels. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander ein tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit den gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Die Gemeinde wirkt erstmal sehr vorbildlich. Paulus zählt auf, was für Funde in der Gemeinde vorhanden sind, Eigenschaften der Gemeinde, die gut und schützenswert sind, die Kennzeichen einer christlichen Gemeinde sind. Ermahnung in Christus, Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Das muss ja eine tolle Gemeinde sein, wo das alles so vorzufinden ist. Klingt vielleicht selbstverständlich nach dem Motto, Christen müssen immer nett zueinander sein. Doch so leicht ist es oft eben nicht. Nicht automatisch wird man zu solch einer Gemeinschaft. Ich glaube, dass die meisten schon einmal zwischenmenschliche Enttäuschungen in einer Gemeinde erlebt haben, wo Gemeinde eben nicht so war und ist, wie Paulus es von den Philippern berichtet. Es wirkt fast wie eine Utopie, ein Wunschbild von einer Gemeinde. Eine sogenannte perfekte Gemeinde. Und doch können wir es vielleicht als ein Ziel sehen, eine Gemeinschaft zu sein, in der genau so miteinander gelebt wird. Nicht, dass wir das schon vollkommen durchführen und perfekt drin handeln, aber dass wir uns das vielleicht mal so als Ziel setzen. Immer wieder neue Wege zueinander zu finden, sich zu ermutigen, in Liebe füreinander da zu sein, barmherzig zu sein und zu trösten. Spannend ist doch, dass es hier gar nicht um irgendwelche Formen geht, wie die Gemeinden in ihrem Gemeindeleben eben auch gestalten. Auch eigentlich nicht um richtige Theologie oder eine bestimmte Glaubenspraxis. Kennzeichen der christlichen Gemeinde ist ihr Umgang miteinander, ihre Haltung dem anderen gegenüber und die Grunderfahrungen, die Menschen in einer Gemeinschaft erleben können. Paulus sieht allerdings noch einen Bereich, an dem die Gemeinde einen gewissen Mangel hat. Und zwar in der Einheit der Gemeinde. Und so schreibt er dann: So macht meine Freude vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Also neben eurer schon sehr guten Eigenschaften und einem guten Miteinander macht meine Freude noch vollkommen. Der Philipperbrief ist ja ein Brief der Freude, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Dieser Satz verwundert erst einmal, wenn sie doch so vorbildlich zusammenleben, wie kann dann die Gemeinde keine Einheit sein? Auch die Einheit kommt wohl nicht automatisch. Sie soll nicht nur auf einer emotionalen Ebene eine Einheit bilden, sondern auch in ihrem Denken. Die vorher genannten Gemeindeerfahrungen sind praktisch eine Voraussetzung für diesen Schritt, eine Einheit zu werden. Und zwar nicht nur auf der Gefühlsebene. Denn diese Einheit wäre zerbrechlich und zu stark abhängig von den Menschen, wenn wir sie nur auf der Gefühlsebene lassen. Es geht durchaus um eine inhaltliche Übereinstimmung, eine Gesinnungseinheit. Und bei den Worten einmütig und eines Sinnes sein, gehen wahrscheinlich bei einigen die Alarmleuchten hoch. Sollen wir denn jetzt keine eigene Meinung mehr haben? Müssen wir uns immer einig sein? Ist das denn nicht irgendwo sogar weltfremd? Wir leben in einer gewissen Spannung zwischen Selbstbestimmtheit, Individualität und Freiheit auf der einen Seite und einer gewissen Verbindlichkeit, einem gemeinsamen Glaubensbekenntnis und der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft auf der anderen Seite. Und wie können denn diese beiden Seiten zueinander gebracht werden? Wahrscheinlich nur durch den gemeinsamen Glauben an Christus. Denn das ist das Zentrum. Alle anderen Fragen sind nachgeordnet. Dasselbe Denken haben bedeutet nicht unbedingt, die gleiche Meinung zu haben oder die gleichen Antworten zu den Fragen zu finden. Dasselbe Denken bedeutet vielleicht, dass wir Christus fragen: Was willst du, dass wir leben? Und dass wir auch mal aufeinander hören und nicht nur unsere Meinung sehen, sondern uns auch mal in die Meinung eines anderen hineinversetzen. Bei der Paarberatung ist das eine Übung, die ich dann bei mir in der Lebenspraxis immer mache, dass ich dann einfach sage: So, jetzt haben wir die verschiedenen Argumente gehört und jetzt möchte ich euch bitten, die Position eures Gegenübers einzunehmen. Also die Frau vertritt jetzt die Meinung des Mannes und der Mann vertritt die Frau die Meinung des Mannes. Also gegenseitig. Das ist schon mal ganz interessant. Ja, man hat dann plötzlich ein anderes Perspektive, wenn man die dann auch vertreten muss. Je nach schauspielerischem Talent kann das auch sehr interessant werden. Dasselbe Denken haben bedeutet also nicht unbedingt, dass die gleiche Meinung zu haben und die gleichen Antworten auf die Fragen. Wie können wir in deinem Sinne auf dieser Welt in dieser Gemeinde leben? wenn wir uns gemeinsam fragen, wenn wir auf Christus schauen. Eine Einheit entsteht durch den gemeinsamen Fokus und das Ringen um die Antworten. Ja, wir sind eins durch Christus, weil er uns als Glaubensgemeinschaft zusammengestellt hat. Sogar berufen hat, gemeinsam Glauben zu leben und nach seinem Willen zu fragen. Wir sind eins auch in unserer Unterschiedlichkeit, wenn wir gerade Konflikte haben oder Missverständnisse. Wir sind eins durch Christus. Wir sind eins, weil wir uns an Christus orientieren und er unser Denken bestimmt. Paulus hatte wahrscheinlich genau einen Streit zwischen zwei Frauen vor Augen, als er diesen Text schrieb. Denn in Kapitel 4, also zwei Kapitel weiter, schreibt er dann auch ganz bewusst an zwei Frauen. Kapitel 4, Vers 1, Euodia und Syntyche ermahne ich, seid eines Sinnes in dem Herrn. Also da war ein Zwist, da war eine Uneinigkeit. Und ich bin so dankbar, dass Paulus nicht geschrieben hat, um was es da geht. Vielleicht um ein Wandgemälde, ja, vielleicht Beginn der Gottesdienstzeiten. Wissen wir nicht, ist auch gut so. Ja? Wir haben ja alle unsere eigenen Gedanken und Vorstellungen, wo man sich nicht eins ist. Aber das Wichtige, was er uns hier prinzipiell mitteilt, ist, dass er sagt, ihr habt unterschiedliche Meinungen. Aber seid eins in Christus. Was ist das Ziel? Christus in mir wachsen zu lassen, seine Gemeinde zu wachsen, zu fördern, meine Beziehung zu Christus zu verbessern, die Beziehung in der Gemeinde untereinander zu verbessern, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Vielleicht hatten die beiden Frauen unterschiedliche Vorstellungen von Missionsstrategie, kann ja auch sein. Die eine sagt, zu Hause sitzen und warten und beten, bis jemand kommt. Und die andere sagt, auf den Marktplatz gehen und hier Krach machen. Das ist mal fiktive Alternativen. Aber mal sich darüber unterhalten und sagen, was ist denn jetzt vielleicht machbar, wichtig, dran, darum geht es ja. Dieser Streit soll geklärt werden, schreibt Paulus in Kapitel 4, weil die Einheit nicht nur fiktiv ist, sondern gelebt werden kann. Sie sollen nicht voneinander abwenden und aus dem Weg gehen, sondern wieder aufeinander zugehen, um gemeinsam Gott zu dienen. Klar, das bedarf auch manchmal Kompromisse. Das darf auch manchmal, dass ich meine eigenen Vorstellungen zurückstelle, um der Einheit willen. Aber auf beiden Seiten, dass man einfach miteinander darüber spricht. Die Einheit bewahrheitet sich erst in der Praxis, indem wir aufeinander zugehen und unser Leben und unseren Glauben teilen. Sie sollen dieselbe Liebe haben. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, was wir vorher auch schon gelesen haben, die das einander trösten, Liebe haben, barmherzig sein. Das hilft uns schon bei den Entscheidungsfindungen, bei der Einheit, bei dem gemeinsamen Weg, den wir miteinander gehen. Auch hier meint Paulus nicht nur das Gefühl, sondern auch die Entscheidung, meinem Bruder, meine Schwester, den Menschen, der mir gegenübersteht, zu lieben. Den anderen höher zu achten als sich selbst. Das verändert schon meine Haltung. Das verändert auch schon die Art und Weise, wie ich meine Argumentationen vorbringe, wenn das so in meinem Hinterkopf ist. Barmherzig, mit Liebe, den anderen höher achten als mich selbst. Danach zu fragen, was dem anderen dient, und nicht nur auf die eigenen Themen und Wünsche zu schauen oder die eigene Meinung über die anderen zu stellen. Manche haben ein Prinzip daraus. Sagt man A, sind die sofort für B. Ja? Sagt man B, sind die für A. Argumenten kommen später. Aber ich muss mich ja erstmal darstellen. Ich muss mal erstmal sagen, dass ich überhaupt da bin. Ne? Und dass man mit mir immer rechnen muss. Total falscher Ansatz letzten Endes. Ne? Eine Gemeinde will jetzt bauen. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Ne? In meiner Heimatgemeinde in Wölmersen, da hatten wir mal ein Kreuz, so wie hier. Das wurde dann aber von einigen Künstlern von hinten beleuchtet. Das hat fast zu einer Gemeindespaltung geführt. Weil die einen sagten, das ist Neckermann, wer kennt ihn noch, weiß ich nicht, Neckermann-Werbung. Ne? Und die anderen, wir wollen uns doch auf Christus konzentrieren und nicht auf so ein Werbedingen da oder wie. Ne? Also im Grunde eine Geschmackssache, im Grunde nicht der Rede wert. Aber plötzlich gingen die Wogen hoch, Familien gingen aufeinander los, verbal. Aber das war eigentlich nicht der Sinn der Sache. Und wenn man da sagen würde, ich achte den anderen höher als mich selbst, für mich ist das nicht so wichtig, ob es leuchtet oder nicht. Ich könnte auch darauf verzichten, wenn es leuchtet, dass es leuchtet. Und ich könnte damit leben, wenn es leuchtet. Gut, ich weiß, es gibt auch schwierigere Themen, ja. Aber gerade da bewährt sich das dann ja mit der Barmherzigkeit, mit dem Nächsten, mit der aufeinander achten, einander höher achten als sich selbst. Das Bild von Gemeinde, welches Paulus zeigt, hat eine ganze Kraft und Stärke darin, die Einheit in Christus zu leben. In Christus bilden wir die Einheit, weil wir einfach die Voraussetzungen gegeben sind. Uns wurden unsere Schuld und Sünde durch Christus vergeben. Wir haben Gemeinschaft durch Jesus Christus mit ihm selbst und mit dem Vater. Wir haben auch dadurch Gemeinschaft untereinander. Wir sind Geschwister durch den gemeinsamen Glauben. Und das verpflichtet. Und das ist eine Kraft, die einander auch eben in Liebe zugeneigt fühlen lässt. Es geht darum, sich an ihm zu orientieren und diese Einheit in Liebe und Demut zu leben. Immer wieder gemeinsam den Blick auf Jesus zu werfen und danach zu streben, ihm ähnlicher zu werden. Denn nur gemeinsam können wir Leib Christi sein. Niemand kann das alleine. Ein Stein im Bauch eines Strauß macht nichts. Aber mehrere Steine, zumal im Fotoapparat. Vielen Dank für das Beispiel, das war wirklich gut. Eine Person alleine ist nicht Gemeinde, aber wir zusammen, wir sind Gemeinde. Und das ist ein Riesenvorrecht. Wir haben eine solche super Voraussetzung, da können Putin und Trump nur von träumen, die wir als Christen haben, weil unsere Einheit in Jesus Christus gegeben ist. Und da liegt unser ganzes Segen drauf. Und diese Einheit zeigt sich in der gelebten Praxis, im Umgang miteinander, in Liebe, und auch in Vergebung, dass ich auch meinem Nächsten vergeben kann. Wir werden einander schuldig. Wir haben falsche Entscheidungen getroffen. Ich habe falsche Entscheidungen getroffen. Ich musste mich entschuldigen. Und darf mich aber darüber freuen, dass wenn meine Schwester und mein Bruder sagt, hör mal, ich vergebe dir, das war so falsch gemacht. Ich verstehe auch, wieso du darauf gekommen bist, aber ich vergebe dir. Was für eine Befreiung, was für eine Substanz der Einheit, dass wir das miteinander so praktizieren dürfen. Es zählen weniger die eigenen Bedürfnisse, sondern das gemeinsame Leben. Eine solche Gemeinschaft hat auch eine Ausstrahlung nach außen. Sie zeigt, dass es möglich ist, miteinander gut zu leben. Jeder mit seiner Einzigartigkeit und doch in seiner Einheit. Paulus und Petrus haben aber sich immer nicht grün. Ja? Petrus hat mit den Heiden Gemeinschaft gehabt und dann kam Paulus dazu und dann hat er sich dann irgendwo, als die Juden kamen, sich zurückgezogen Und dann gesagt, ja, ich habe dann wieder nichts mit denen zu tun und so. Und das war irgendwie unlauter. Und Paulus sagt, das so kannst du nicht leben. Ja, aber Antiochien, was war eigentlich das Wichtigste? Was sagten die Menschen in Antiochien über die Christen in der Stadt? Das Zeugnis der Christen in der Stadt zu Antiochien hieß, seht, wie sie einander lieben. Und das war neben des Kommens unseres Herrn in dieser Welt und dass wir durch den Glauben an Jesus Christus Gemeinschaft mit ihm und mit Gott haben können, die Sprengkraft gewesen der damaligen Zeit. Soziale Barrieren wurden aufgehoben. Seht, wie sie einander lieben. Da saß der Sklave beim Abendmahl neben dem Senator. Und es war der Bruder. Und dass diese Aufhebung der Stände und einfach dieses, dass das Evangelium, die Liebe Gottes allen Menschen galt, das war das, die Sprengkraft, die einfach auch über die Landesgrenzen hinaus das Christentum hat verbreiten lassen. Gott hat sich offenbart in seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit. Und wir dürfen als seine Gemeinde diese Barmherzigkeit und Liebe weiter in uns und an uns pflegen. Und damit werden wir auch ein Zeugnis nach außen. Gelebte Einheit beginnt mit einem Leben in Christus, mit einer Bereitschaft, in Liebe, Barmherzigkeit miteinander umzugehen, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und da liegt der Segen Gottes drauf. Amen. Ich möchte nun einladen, dass wir einige Momente der Stille haben und wir mit unserem Herrn persönlich sprechen dürfen und können und werde diese Stille dann mit einem Gebet beenden. Wir danken dir, lieber Herr, dass du der Grund und die Basis unserer Einheit bist. Nicht irgendeine Idee, sondern du selbst und deine Liebe zu uns, dass wir in dir einfach Vergebung unserer Sünden erfahren haben durch den Glauben an dich, Gemeinschaft mit dir und dem Vater haben und untereinander. Und danke, dass wir uns unter deinen Segen stellen dürfen, dass du diese Einheit möchtest, dass es dir ein Herzensanliegen ist, wie du es deinen Jüngern auch gesagt hast, dass es dein großer Wunsch ist, dass wir eine Einheit haben, trotz unserer Verschiedenheit. Und darin möchtest du uns segnen und einander auch zum Segen setzen. Amen.